Leute, weil da draußen Lockdown ist, verkriechen wir uns hier richtig fein zwischen den Kopfhörern und reden ein bisschen über schönen Nerd-Motorrad-Kram. Ich freue mich derbe und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis gleich. So sieht das nämlich aus, Leute. Ich hoffe, euch zieht es nicht ganz so runter wie mich. Ich bin ja irgendwie gerade total im Depri-Modus bezüglich Corona. Rundherum schlagen die Bomben ein, kann ich nur sagen. Und wir müssen einfach, glaube ich, cool bleiben und versuchen, die Deckung zu bewahren, uns an die Hände zu fassen und irgendwie versuchen, ja, erstmal gesund zu bleiben und gute Laune zu verbreiten. Und zumindest bei letzterem helfe ich euch ein bisschen. Und das Schöne ist, alleine mit eurem Kopfhörer oder im Auto mit einem Poddy in der Pipeline. Da kann ja auch nicht viel passieren hinsichtlich des Infektionsgeschehens. Deswegen herzlich willkommen zum Tagebuch. Ich habe richtig Bock, mit euch ein bisschen zu sprechen. Wir haben uns länger nicht mehr über unsere virtuelle Weltreisevorbereitung unterhalten. Und genau da setzen wir heute an. Aber vorweg eine ganz wichtige Sache, ein ganz wichtiges Anliegen in eigener Sache, so wollte ich es eigentlich sagen. Denn wir haben erneut ein Hörertreffen ins Leben gerufen. Die kleine Reisemaus Carina vom Chapter München hat hier die Initiative ergriffen, denn letztes Mal war es ja einfach mega nett, Leute. Und der Vorschlag war, dass wir uns nächsten Samstag, das ist der 7., also eigentlich ist es übernächster Samstag, ne? Also am 7. November jedenfalls, da machen wir ein virtuelles Hörertreffen, aber nur mit den Patronen, um das Ganze so ein bisschen zu begrenzen. Ansonsten, wenn wir uns da mit so vielen Leuten irgendwie online treffen, das gibt wahrscheinlich nur Chaos. Letztes Mal war das sehr, sehr nett, ganz spontan war das ja und es waren, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10 Leute, ich weiß nicht, wie viele wir waren, ein paar waren mindestens eine gute Handvoll. Und es war sehr, sehr, sehr nett. Ein paar kamen dazu, ein paar sind früher gegangen. Alles easy. Wir treffen uns am 7. um ungefähr, was haben wir gedacht, 19.30 Uhr. Ich werde es auch nochmal bei Patreon posten. Open End, das Ganze. Letztes Mal hat, glaube ich, Nico zusammen mit Carina haben, glaube ich, das Licht ausgemacht. Ich weiß es nicht, irgendwann nachts um 1:30 Uhr. Alles kann, nichts muss, Leute. Es gibt keine Themen. Es gibt einfach ein schönes Zusammenkommen am virtuellen Lagerfeuer. Wir wollen uns über das Thema Motorrad, Motorradreisen unterhalten. Wir wollen uns gegenseitig ein bisschen gute Laune machen. Ich freue mich, wenn ein paar kommen. Und das Ganze wird stattfinden über Discord. Discord ist ein Chatprogramm, so ähnlich wie Zoom oder Skype. Das gibt es kostenlos, man kann auch einfach auf die Website gehen und das ist alles total easy. Das könnt ihr schon mal installieren oder euch das schon mal anschauen, das ist total easy. Ich werde den Link zu dem Raum, in dem wir uns treffen, zum Lagerfeuer, werde ich auch nochmal bei Patreon posten, rechtzeitig. Da klickt ihr einfach drauf und dann geht das eigentlich fast wie von ganz allein. Gibt's für Mac, gibt's für Windows, total easy. Und das Ganze kann man halt mit Kamera und Mikrofon machen. Und ja, ich find's natürlich nice, wenn auch alle ihre Kameras anmachen, damit wir uns gegenseitig sehen können. Ja, so viel dazu. Ich bin wirklich ein bisschen in Vorfreude. Es haben auch schon zwei der Bears zugesagt, selbst so spontan. Plus mich sind schon drei. Mal gucken, wer noch zusagt. Der Jay und der Pets sind gerade erkrankt. Das ist unschön in diesen Zeiten. Und da weiß man noch nicht genau, wie fit sind die an dem Tag. Aber wir werden auf jeden Fall da sein und es wird sehr, sehr, sehr nice. Johnny ist auf jeden Fall da, Fry ist auf jeden Fall da und Carina ist auf jeden Fall da. Ich denke mal Nico auch und ich habe noch weitere Zusagen bekommen von euch. Deswegen freut euch auf eine schöne, gemütliche, nette Runde. Ach so, wir werden auf jeden Fall gemeinsam Whisky verkosten. Das heißt, wenn ihr Bock habt, bringt euch eine Flasche mit oder ein Gläschen. Aber wahlweise könnt ihr euch auch eine Cola holen oder einen Rum oder einen Blue Curaçao, oder wie das heißt. Blue Caro, egal. Was ihr wollt, könnt ihr trinken. Könnt auch einen Schluck Wasser trinken. Könnt auch gar nichts trinken. Und wer Bock hat, holt sich einen Mondkuchen dazu. Leute, wir reden heute wieder ein bisschen über unsere virtuelle Weltreise. Wer erst seit kurzem dabei ist, wir haben ja ein paar neue Patronen bekommen, dem werde ich nochmal ganz kurz erzählen, was hier eigentlich los ist im Bears Tagebuch. Da quatsche ich meistens mit dem Internet, das seid ihr, über aktuelle, witzige, nerdige Themen, die vielleicht für einen normalen Bärcast ein bisschen zu nischig sind, aber über die es trotzdem lohnenswert ist oder manchmal auch einfach es witzig ist, über die zu quatschen. Und wir haben so über die letzten Folgen angefangen, uns auf eine erstmal erdachte Weltreise vorzubereiten und zu überlegen, hey, Reiseplanung ist doch eine geile Nummer, lass uns doch mal überlegen, wie würden wir denn zum aktuellen Stand uns ausrüsten, wenn wir ein Budget von 20.000 Euro hätten, wohlgemerkt 20.000 für die gesamte Reise, also inklusive den Kosten, die wir unterwegs haben werden. Wir müssen also ein bisschen auf die Preise schauen, Leute. Wir müssen ein paar Schnapper machen hier und da. Haben schon über ein Motorrad nachgedacht, haben da auch schon eine sehr enge Auswahl getroffen. Ich habe mich ja damals für die F800 GS Adventure ausgesprochen, einfach weil das Preis-Leistung wahnsinnig ist. Aber ich habe auch damals schon gesagt, dass für mich die Yamaha T7 eine super Alternative darstellt. Vor allem, da ja nach und nach jetzt auch Gebrauchte auf den Markt kommen werden. Und es ist einfach ein großartiges Reisebike, hat für mich ein bisschen kleinen Tank. Aber über Sprit werden wir nämlich heute reden. Wir werden heute reden darüber, wie ist es eigentlich? Lieber einen großen Tank, lieber Sprit mitnehmen. Wenn Sprit mitnehmen, wie mache ich das? Brauche ich das überhaupt? Ist das Sinn oder Unsinn? Haben wir auch schon mal andiskutiert. Heute wollen wir nochmal intensiv drüber sprechen. Außerdem möchte ich mit euch ein bisschen übers Kochen nochmal reden. Unterwegs. Soll ich mich eigentlich darauf einstellen, dass ich unterwegs was kochen kann? Soll ich das nicht machen? Wenn ja, was ist denn hier eigentlich nice, was ist nicht so nice? Ich weiß, haben wir schon an anderer Stelle auch drüber geredet, aber noch nicht, was unsere Weltreise betrifft. Und warum sollen wir nicht das Wissen aus anderen Diskussionen hiermit hinnehmen? Also los geht's, aber wie immer geht es los mit unserer Postecke. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über eure Rückmeldung zur Kampfweste aus der letzten Folge. Als kleine Erinnerung, ich bin auf ein Angebot gestoßen, das wurde mir eigentlich angezeigt durch einen verrückten Algorithmus, eine Kampfweste zum Motorradfahren, super cool, die Ortano von Acerbis oder Akabis, habe ich letztes Mal erwähnt, dass ich immer an diese Zwillinge denken muss, die in der Apotheke stehen, gibt's da auch was von Akabis, genau, die muss ich immer denken, Chris zum Beispiel hat geschrieben, also erstmal hat er geschrieben, er wegen des Gyms hatte ich ihn ja gefragt, dass das super anstrengend ist gerade und mit Mundschutz, mit Abstand und so weiter und dass ihr auch überlegt, nicht mehr ins Studio zu gehen. Ich hatte ihn ja gefragt, das hat mir Weste erstmal nichts zu tun gehabt. Timo hat sich aber auf die Weste gemeldet und er sagt, er ist der Megahammer. Und was schreibt, Timo schreibt, da hat man seine Fisherman's Friends in allen Geschmackssorten immer griffbereit zum Poddy. Ihn freut es mega, dass mir mein Anzug so gut passt und ich da gar nicht mehr raus will. Das ist natürlich das Wichtigste. Und ach so, und es gab noch einen Kommentar zur Merino-Unterwäsche. Er liebt sie auch und sie ist auch zu gebrauchen zum Wandern, zum Sport machen, für die Arbeit, zum Motorradfahren. Besseres Klima geht nicht. Kann ich so nur bestätigen, lieber Timo. Und Timo bestärkt übrigens Chris auch noch in seiner Haltung gegenüber Fitnessstudios, dass das irgendwie gar keinen Spaß mehr macht. Stefan, du hast uns einen Link geschickt zu einer zu einer weiteren Kampfweste. Das hat mich sehr, sehr gefreut natürlich, gleich bestellt von WLF Enduro. Scheinbar stehen die Amis auf sowas. Ich frage mich wirklich, wie das funktioniert. Ich habe aber nochmal drüber nachgedacht, ich glaube wirklich, dass, und da hast du mich, Stefan, ein bisschen drauf gebracht, dass diese Kampfwesten sich eher an Motocross-Enduristen, die Trail-Wander, die Enduro-Wandern machen, richten. Denn an Enduro-Hosen, an so richtigen Motocross-Hosen, sind in der Regel keine Taschen dran. Und man hat auch so oft keine Taschen am Bike, wenn man nicht irgendwie eine komische Bag hat am Kotflügel oder sowas. Und ich glaube, also ich hatte das früher, ich bin ja früher viel Motocross gefahren draußen und ich hatte echt immer das Problem, allein schon, wo machst du den Autoschlüssel hin, mit dem du irgendwie hergekommen bist mit Anhänger? Oder wo machst du dein Handy hin oder deine Kamera, deine GoPro-Ersatzakku oder was auch immer? Und vielleicht für diesen ganzen Kram ist diese Weste gedacht. Ich find's mega krass und so ganz anfreunden kann ich mich damit nicht. Es gibt allerdings auch, und hier Shoutouts an Bendix, du bist ja auch hier bei uns in der Hörerschaft, der hat diese Weste von Enduristan und die ist ja auch nicht so viel anders, Bendix. Meld du dich doch mal dazu. Würde mich sehr interessieren, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Ich habe mich schon immer gefragt, was ist denn da los, Leute? Es sieht aus, als wäre ich hier kurz vorm Auslandseinsatz im Kosovo mit dieser Weste unterwegs. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu zynisch und zu dumm zu verstehen, dass so eine Weste eigentlich voll, voll geil ist. Aber es sieht wirklich aus, als hätte ich irgendwie mein Hobby zu Angeln übertrieben und müsste irgendwie, ich weiß nicht, tausende von Ködern mitnehmen. Deswegen fand ich den Spruch mit Fisherman's Friend vom Timo, Fisherman's Friend, auch sehr, sehr passend an der Stelle. Markus hat sich auch köstlich amüsiert und schreibt, die Weste müsste man sich tatsächlich mal anschauen, so viele Funktionen. Und wir stehen da wie Ochs im Walde, da muss mehr dahinter stecken. Deswegen, ich bin weiter gespannt, schreibt mir, wozu ich eine Kampfweste beim Motorradfahren noch brauchen kann. Ich finde meine Theorie mit dem Motocrossfahren ernsthaft gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, da ist das Geheimnis, warum diese Westen überhaupt existieren. Dass sie überall mit so viel Rabatt angeboten werden, spricht für mich eher dafür, dass sie keinen Arsch haben will. Ich bin gespannt, was ihr schreibt, will da auch nicht zu zynisch sein an der Stelle. Aber hier nochmal kurz mit Rückgriff auf die Weste, die Bendix trägt, die von Enduristan, die ist ja immerhin wasserdicht, ne? Also wasserdicht fände ich dann schon wichtig, wenn du die oben drüber trägst, wenn ich da meinen Kram reinmache. Das ist nämlich so ein anderer Punkt. Und klar, ich kann da meine Trinkblase wahrscheinlich hinten dran klemmen oder so. Ah, Leute, ich weiß auch nicht, ey, denn man trägt die ja dann über dem Panzer. Das heißt, ich finde es super schwierig. Das heißt, den Rückenpanzer von der Weste brauche ich eigentlich nicht. Sonst habe ich einen doppelten Panzer, das halte ich für sehr gefährlich. Zwei Protektoren übereinander halte ich für sehr gefährlich. Ich glaube, das funktioniert, ist sehr kontraproduktiv bei der ganzen Nummer. Man soll ja auch keinesfalls eine Protektorenweste tragen und darüber eine Motorradjacke mit Protektoren drin, weil die sich dann gegenseitig irgendwie verkanten und so eventuell aufstellen beim Sturz, also gegeneinander stützen, aufreiben, was weiß ich, dass das eher ungünstig ist und eher den Körper noch schädigt. Da also Obacht, Leute. Obacht. Gleiches gilt übrigens für die ganzen coolen Leute, die immer mit Kampf-Enduro-Ausrüstung fahren und Pullover drüber. Das, Leute, ist eigentlich eher gedacht, sag ich euch mal, wie es ist, ne? Ernsthaft. Das ist eher gedacht für Enduro-Fahren, für Motocross-Fahren. Nicht für die Straße, Leute. Das hat Johnny auch schon an ein paar Stellen erwähnt. Diese Protektoren sind nicht für hohe Temperaturen gedacht. Die schmelzen euch weg und die schützen euch nicht richtig. Es gibt extra Straßenprotektoren, es gibt extra Motocross-Protektoren. Wenn ihr ein Kettenhemd tragt und darüber ein Pullover tragen wollt, wo man sich auch immer fragen muss, welches Material ist da eigentlich günstig, wenn da kein Kevlar drin ist, Stichwort Plastik, fetzt euch auch schön in die Haut rein. So Elastan oder hier Polyester und so, dann bitte kauft euch etwas, was für die Straße geeignet ist. Und da gibt es gar nicht so viel. Ich habe da mal aktiv nachgesucht, habe da mal was gefunden. Das ist echt schwierig. Zum Beispiel gibt es von Climb so eine Protektorenweste, die sich sehr angenehm tragen lassen soll, viel weichere Protektoren hat, eher road-orientiert ist, also straßenorientiert ist. Aber diese Weste, die ich grundsätzlich cool finde, hat keine richtige Zulassung, hat noch nicht mal Level 1 in Deutschland, Europa und kostet irgendwie zwischen 150 und 200 Euro. Ich weiß nicht, Leute, ob das alles so sinnig ist. Mal schauen, wie eure Meinung dazu ist. So, wir reden ein bisschen heute über Benzin. Wir reden heute ein bisschen über Verbrenner und das, was Verbrenner unbedingt brauchen zum Überleben. Die Luft zum Atmen, nämlich Sprit. Und auf so einer Weltreise brauche ich eventuell mehr Sprit, als wenn ich nur durch einen Harz cruisen tag. Das Tanknetz in Europa ist, da lehne ich mich mal aus dem Fenster, und an einigen Stellen in Europa war ich durchaus schon, sehr, sehr gut. Das ist so ausgebaut und selbst am Nordkap so ausgebaut, dass ich das fahren kann mit einem kleinen Tank. Mit einem kleinen Tank. Beziehungsweise die meisten Motorräder mit einem kleinen Tank verbrauchen auch nicht so viel. Meistens korreliert das ja miteinander. Stichwort T7 zum Beispiel oder Triumph Tiger 900. Ich habe mich da mal auf die Spritverbräuche fokussiert und das recherchiert. Die brauchen halt mit ihren kleineren Hubräumen auch weniger Sprit. Sprich, ich komme mit den Dingern locker locker über 200 Kilometer weit, eher noch viel mehr. Viel, viel mehr. Das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie schwer der Fahrer ist, wie viel Gepäck ich mitnehme, was für Windverhältnisse sind und natürlich allem voran, wie schnell ich fahre. 200 bis 300 Kilometer sollte auf jeden Fall machbar sein. Und da gibt es keine zwei Tankstellen, die weiter auseinander entfernt sind, solange ich mich halbwegs an Straßen orientiere. Als ich am Nordkap war, da ist es schon mal vorgekommen, dass, wenn eine Tankstelle da mal nicht funktioniert hat oder zum Beispiel sie nicht besetzt oder nicht mehr existent war, dass man dann schon ein bisschen zittern musste. Also ich hatte wirklich mal einen Moment, da war es richtig krass, das war schon sehr nördlich. Das war ungefähr so Höhe, wie heißt das, Hammerschmidt? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Sehr, sehr nördlich auf jeden Fall. Da war das so, da habe ich wirklich das Motorrad auf 0 Kilometer runtergefahren, laut Anzeiger. Und da kann ich alle GS-Piloten mal beruhigen, da geht noch was. Da geht noch richtig was. Ich bin bestimmt über 20, 25 Kilometer auf 0 Kilometer Reichweite gefahren. Das ging alles noch natürlich wie ein Rentner am Sonntagnachmittag mit Kuchenbackblech auf der Rückbank. Sehr, sehr langsam, sehr vorsichtig. Immer wenn es ein bisschen bergrunter ging, ausgekuppelt. Natürlich, natürlich. Aber es ging, ich bin angekommen, wer weiß, wie lange ich hätte noch fahren können. Worauf ich hinaus will, ist, wenn ihr das ein bisschen plant und ein bisschen aufpasst, ist es trotzdem kein Problem und man braucht in Europa keinen Zusatzsprit und einen normal großer Tank, der euch ungefähr 300 Kilometer weit bringt, da braucht ihr keinen zusätzlichen Sprit. Und das, und da reden wir schon von Extremsituationen, ja. Oder wenn ihr auch, sag ich mal, eher so zur Risikobereiten Truppe gehört und einfach mal sagt, ey, die Tankstelle, nö, hab nur 80 Kilometer, easy going, nächste nehme ich mit und so. Ja, klar, dann kann es mal brenzlig werden. Das ist mir auch schon öfter passiert. Ich bin auch schon öfter stehen geblieben. Ich habe aber in der Regel einen Zusatzkanister dabei. Kleinen Moment mal. Kurzen Schluck trinken. Ich habe nämlich dann überlegt, wie kann ich meine Range ein bisschen erweitern. Und zwar nicht, weil es so wenig Tankstellen gibt, sondern weil ich A, zur risikobereiten Truppe gehöre und B, das ist eigentlich viel wichtiger, ich tanke nicht so gerne. Ich finde Tanken immer müßig. Meine Pausen richte ich eigentlich lieber nach meinem Wohlbefinden aus. Das heißt, wenn ich merke, ich werde müde, unkonzentriert, ich brauche jetzt mal dringend eine Pause, dann halte ich lieber an Orten, die recht schön sind. Wo man zum Beispiel an einem See ist, wo man einen schönen Ausblick hat, ein Panorama oder auch was weiß ich, mitten im Wald oder keine Ahnung. Oder einfach an einer schönen Bank, an einer schönen Landstraße. Aber nicht unbedingt bei Aral, wo es auch die ganze Zeit nach Sprit riecht und so und das größte Highlight aus einer Beefy besteht. Das finde ich einfach nice, dass man sich danach nicht richten muss und das ist auch, finde ich, ein Argument, das dafür spricht, einfach Zusatzsprit mitzunehmen, auch in Europa, um da unabhängig zu sein und um zu sagen, pass auf, ich will jetzt eine Pause machen, ich mache die jetzt einfach und ich muss nicht überlegen, in 30 Kilometern müsste ich eh tanken oder in 40 und so. Nee, da mache ich dann meine Pause und tanken wirklich nur kurz an der Zapfsäule, voll ballern, Kreditkarte ranhalten und ciao Kakao, weiter geht's. Das finde ich einfach mal und dafür reicht natürlich ein kleiner Spritkanister, um da flexibel zu bleiben. Das heißt, ich hatte ein mittleren dabei, ich hatte immer einen 3-Liter-Kanister dabei, der ist schon ordentlich, 3 Liter heißt bei mir, oder hieß bei mir mit der GS auf jeden Fall 70, 80 Kilometer, je nach Fahrweise, in Norwegen wirklich viel, vielleicht sogar 80 Kilometer mehr. Und das ist schon eine ganze Menge. Später hatte ich dann am anderen Koffer sogar nochmal 2 Liter. Und das hat mich fast noch an meine Range nochmal um 100 Kilometer nach oben geknallt. Und das hieß, in meinen Top-Zeiten, also die Karre fuhr, wenn ich sie fast leer gefahren habe, wirklich 400 Kilometer. Das war damals noch die luftgekühlte GS 1200. Ich weiß aber übrigens, dass die LC noch viel sparsamer ist, obwohl die mehr PS hat. Habe ich alles schon gemessen. Die wurde dann aber mit dem Alter übrigens immer ein bisschen durstiger. Das ist auch, glaube ich, relativ normal. Aber ich kam dann wirklich 450 Kilometer, fast 500 Kilometer mit diesen beiden Zusatzkanistern. Und Leute, die haben, ich meine, das waren 5 Kilo mehr, aber ganz ehrlich, bei dem ganzen Zeug, das ich immer mitgenommen habe, allein schon Kamerakram, ist es gar nicht so viel. Also Das war für mich absolut verschmerzbar und ich habe mir dann Halter besorgt, um die außen an die Koffer ranzumachen. Und das wäre auch das, was ich jetzt planen würde für die virtuelle Weltreise, dass man wirklich an, deswegen ja auch Koffer, weil man da schön was dran knallen kann. Und einfach nochmal, ich sag mal, 100 Kilometer Range zu haben und notfalls auch für einen Bro zu haben oder für eine Sis, die ich dabei habe, als Reisepartnerin, als Reisepartner. Es ist wirklich nicht verkehrt. Oder jemanden, den ich am Straßenrand sehe, der einfach keinen Sprit mehr hat, dass ich dem einfach mal aushelfen kann. Das ist schon sehr, sehr cool. Und ich würde auf jeden Fall für die Weltreise sagen, zwei Kanister gehören an beide, also an jeden Koffer ein Kanister mindestens dran. Ich würde sogar dazu tendieren, jetzt zweimal 3 Liter zu nehmen. Das hängt aber auch davon ab, wie groß mein Tank ist. Denn der GS Adventure Tank zum Beispiel ist ja schon relativ groß. Das Ding hat eine riesige Reichweite. Wir reden hier über 24 Liter. 24 Liter passen da rein. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das bei einem Durchschnittsverbrauch von 4,3 Litern. Das heißt, 500 Kilometer Reichweite sind auf jeden Fall machbar mit dem Ding. Da bin ich mir aber ziemlich sicher. Weil das ist ein Durchschnittsverbrauch, ne? Und wenn ich jetzt auf Natur nicht so viel brauche. Aber da kommen wir zu einem anderen Punkt noch, der mir wichtig ist. Gerade wenn ich über holpriges Gelände fahre, vielleicht sogar richtig Gelände fahre, dann kann ich euch sagen, aus eigener Erfahrung, steigt der Spritverbrauch so dermaßen an. Also Offroad fahren verbraucht sau viel Sprit. Und ja, da habe ich noch gar nicht mal, also ich meine, das sind ja diese Vergleichswerte und so, das sind ja immer ganz bestimmte Bedingungen. Wenn ich jetzt beispielsweise viel, viel Gepäck habe und vielleicht selber ein bisschen wiege, das braucht natürlich auch nochmal deutlich mehr Sprit. Aber wenn ich so dahin gleite, Stichwort Skandinavien, wo ich kaum Ampeln habe, wo ich in der Regel auch kaum Kreuzung habe, eigentlich immer nur eine gerade Straße, vielleicht mal ein Kreisverkehr oder so, da kann ich auch sehr, sehr spritsparsam fahren. Und ich wette, die 500 Kilometer ist kein Ding für diese Kiste. Konnte ich noch nicht ausreizen damit, aber spricht halt so krass für dieses Motorrad. Ja, deswegen, weiterhin große Empfehlung. Die T7 hingegen, die bräuchte auf jeden Fall von mir ein Sprit-Update. Das ist ganz, ganz klar. Und da würde ich dazu tendieren, wirklich an beide Koffer einen Kanister ranzuknallen. Deswegen halt auch Koffer, weil das besser ist, meines Erachtens nach. Weil ich Sachen draußen dran schrauben kann, ist einer der wesentlichen Argumente für Koffer. Hier empfehle ich übrigens unser Talk unterm Tarp-Format, was wir aufgenommen haben, also was ich mit Johnny aufgenommen habe zum Thema Softbags oder Koffer. Ja, Leute, also, ich meine, was gibt's noch für Alternativen? Da können wir doch mal kurz drüber reden. Ich habe bei mir jetzt gerade an der Karre ja einen größeren Tank verbaut, das ist immer mit relativ viel Aufwand verbunden. Der fasst jetzt immerhin 22,5 Liter, das ist echt ordentlich, das ist ganz schön viel. Und zusätzlich habe ich im Moment noch einen 3 Liter Kanister immer dabei und noch die Option auf nochmal 2 Liter mit so einem Flachkanister, auch ziemlich cool. Also was die Range auch deutlich erhöht, also wo die 400 Kilometer gar kein Problem sind, eher viel, viel mehr. Das muss man halt abwägen. Und das ist vielleicht auch der Vorteil bei der Yamaha, das ist ja alles, wie ich sag's ja immer, so ein bisschen kritisch, das ist alles so ein bisschen Billo-Plastik meines Erachtens. Aber ganz ehrlich, das hat halt auf so einer Reise einfach auch nur krasse Vorteile. Das Zeug ist saurobust. Diese Yamaha XT-Tanks damals, da konntest du ja wirklich eine Granate gegenwerfen. Hammer. Und ich denke mal, den Tank da zu tauschen, ist gar nicht mal so das Problem. Wisst ihr, ich bin ja die T7 noch nicht wirklich gefahren. Also noch nie so auf einer Tour gefahren, noch nie so im Gelände mal richtig bewegt. Deswegen die Frage, vielleicht Steph weiß ich, hat sich gerade eine gekauft, mal, wie ist eigentlich mit der Tankanzeige bei der? Ist das wohl ein Problem, die anzulernen, anzugleichen? Das ist bei Custom Tanks immer so ein Ding, dass die ja nicht mehr funktioniert. Da bin ich ganz froh. Bei mir ist es so, dass der Tank, der Geber Bescheid sagt, hier pass auf, ich bin auf einem gewissen Limit angekommen, ab jetzt zähle ich die Kilometer aufwärts, nicht rückwärts. Heißt, da geht irgendwann eine Reserveleuchte an und dann sagt der so, ab jetzt bin ich so und so viele Kilometer auf Reserve gefahren. Das gibt mir immer einen Anhaltspunkt. So, da kann ich ganz gut mit kalkulieren. Scheiße wäre es halt, wenn er dann irgendwie ständig weird wäre oder der Computer oder wenn er ständig falsche Angaben machen würde. Ja, das wäre halt Banane, wo ich mich so gar nicht drauf verlassen kann. Dann bräuchte ich auf jeden Fall Zusatzkanister, um das irgendwie auszugleichen an der Stelle. Können wir einen kleinen Schluck trinken zwischendurch? Ah, Da fragt ihr euch sicher schon, was ich heute trinke. Da ich heute Abend aufnehme, gibt es mein kühles Becksbier. Auf den Schreck des Lockdowns gibt es ein kühles Becksbier heute Abend hier in Bremen. Fein, fein, musste nicht weit fahren, das Bier. Leute, dann wollte ich mit euch noch über Essen reden. Also bei unserem Online-Treffen werde ich mir eine richtig feine Pizza bestellen. Das mal vorweg. Aber wie ist es eigentlich auf Tour? Was bietet sich eigentlich an? Wenn ich alleine auf Weltreise fahre, würde ich gerne eine maximale Unabhängigkeit haben. Das heißt, ich möchte gerne in der Lage sein, mich permanent mit den Dingen satt zu kriegen, die ich am Start habe und vielleicht auch ein bisschen Kulinarik genießen unterwegs. Und zwar, also jetzt erstmal eigene Kulinarik. Das heißt, ich will mich jetzt nicht nur von Müsli-Riegeln ernähren die ganze Zeit. Das kann man halt machen, dann stirbt man nicht, das ist ganz gut, man hat auch Power und so. Das ist aber, macht einen natürlich nicht happy. Und ich bin nicht so anspruchsvoll auf Tour, wirklich überhaupt nicht, aber meistens ernähren wir uns ja vom Grill und von irgendwie günstigen Snacks unterwegs. Aber wir achten tatsächlich auch immer drauf, ein bisschen Abwechslung zu haben, also vor allem ein paar Vitamine zu kriegen, damit man nicht mit Skorbut nach Hause kommt. Also bei uns gibt es auf jeden Fall, wenn wir auch wenn wir grillen, immer Salat, bei uns gibt es immer Gemüse dazu und auch zwischendurch Obst und so. Das ist schon wichtig, Leute. Ihr braucht Power, ihr braucht was in die Blutbahn, gerade wenn ihr Offroad fahrt oder wenn ihr überhaupt lange Distanzen auf dem Motorrad sitzt. Und da ist ja die alles entscheidende Frage: Soll ich eigentlich so viel Platz opfern, um richtiges Kochequipment mitzunehmen? Noch dazu habe ich ja das Problem, dass wenn ich alleine auf Weltreise fahre, dass ich auch noch überlegen muss, ich kann ja nichts auslagern auf meine Mitreisenden. Ich muss ja alles selber mitnehmen. Was nehme ich da mit? Was kann ich da empfehlen? Ich habe an anderer Stelle ja immer schon verwiesen auf mein MSR-Kram, dass der gut ist. Und das kann ich auch hier nur wieder sagen. Also ich finde, dass die MSR-Sachen wirklich, wirklich gut sind. Es gibt aber natürlich auch andere gute Sachen. Inzwischen bin ich viel in Kontakt gekommen mit der Konkurrenz, auch von günstigeren Anbietern, Campinggas zum Beispiel, das französische Marke, ich glaube, die kriegt man auch bei Decathlon und so, aber natürlich auch im Internet. Die machen recht okayen Kram, ich weiß nicht, ob die so lange durchhalten. MSR kann ich sehr, sehr empfehlen, alles so in dem Preisbereich. Das würde ich mir halt überlegen, kauft man einmal, hält jahrelang, ist für so eine Weltreise vielleicht das Beste. In dem Preissegment gibt es aber viele, viele gute Sachen. Die alles entscheidende Frage, haben wir ja schon diskutiert, ist halt Benzin, Gas. Wenn ich alleine fahren würde, würde ich, glaube ich, inzwischen zu Gas tendieren. Weil diese Gaskartuschen, so viel Platz nehmen die jetzt auch nicht ein. Und wenn es eine ist, die man überall kriegt, ja, warum nicht, ne? Ich meine, die halten ewig, gerade wenn ich da mal eine Dose Ravioli mit warm mache oder mal ein Süppchen warm mache oder so, keine Ahnung. Die halten mega lange. Wenn ich sie austauschen kann, fast überall auf der Welt, super gut. Früher war das ja ein Riesenproblem so mit dem Format. Aber jetzt hier, als wir in der Lüneburger Heide waren, da hatte, Bendix war das, genau. Bendix auch hatte einen Kocher mit, der war von MSR auch und der war so klein. Und das, Leute, kompensiert ja wiederum die Größe dieser Gasflaschen, ne? Ich habe das Großproblem nicht. Also wie klein war der? Der war echt nur ein paar Zentimeter groß zum Ausklappen. So, ich fand den mega genial, auch zum Kaffeekochen. Ich liebe es ja morgens, meinen eigenen Kaffee zu kochen im Camp. Ziehe ich in der Regel auch vor, selbst wenn es da Kaffee zu kaufen gibt in der Nähe. Genau. Also ich würde auf jeden Fall zu tendieren zu Gas. Es ist geruchsneutral bis geruchsfrei. Ich habe keine dreckigen Hände. Ich habe unglaublich schnell Power. Ich habe keine Probleme, das Ding anzukriegen. Also, es ist so ein bisschen wie diese Daunengeschichte, Daunen oder Kunstfaser. Früher konnte man da ernsthaft diskutieren. Inzwischen, sage ich ja auch, ist es eigentlich, also gibt es eigentlich die Nachteile auf der einen Seite halt nicht mehr, sind die halt weg. Und die Vorteile gibt es dann auf beiden Seiten und da entscheide ich mich natürlich für das Produkt, was weniger Nachteile hat. Also da würde ich inzwischen echt zu Gas tendieren, ne? Und ja, jetzt kommt das Argument so, ey, ja, Benzin kriege ich überall und kann ich notfalls sogar aus dem Tank nehmen. Ja, das stimmt. Aber ich halte die Fälle, in denen das notwendig ist, für so gering inzwischen. Vielleicht, wenn ich wirklich vorhabe, gar nicht in die Zivilisation zu kommen. Aber ich meine, wie realistisch ist das? Also, weiß ich nicht. Ich würde inzwischen echt eher auf Gas gehen. Ich liebe natürlich, deswegen, ich werde auch meinen Benzinkocher behalten. Ich liebe das Ritual, den anzumachen. Finde ich alles super.
super, gehört für mich alles dazu und so. Aber praktisch schon, wenn ich alleine unterwegs bin, glaube ich, wäre die Gaslösung an der Stelle. Es gibt auch so Mischlösungen, ne? Es gibt von MSR zum Beispiel den, heißt der Dragonfly oder so, weiß ich auch nicht genau. Das Ding, das kann sogar noch Petroleum, es kann Benzin, Petroleum und Gas, ist natürlich super geil, kann drei Quellen anzapfen, das ist eigentlich optimal. Man muss dann immer abwägen, so von der Größe, was bedeutet das eigentlich für mich? Die Benzinflasche, die ich habe für den Kocher, die habe ich auch immer draußen am Koffer. Das ist natürlich sehr, sehr gut, weil ich dann im Koffer die Benzingerüche halt nicht habe. Ne? Die ziehen ja in alles rein, die ziehen sogar ins Plastik rein. Also irgendwann riecht mein Futternapf nach Benzin. Apropos Futternapf, wenn ihr euch Kochgeschirr mal kauft, Leute, ne, macht's nicht so wie ich und kauft euch 5-mal verschiedene Sachen, bis ihr merkt, was ihr braucht, sondern hört einfach mal jetzt auf den Howie und kauft euch da nicht nur gutes, beschichtetes Zeug, was man echt gut mit kaltem Wasser und einem einfachen Lappen sauber machen kann. Insbesondere, wenn ich mal was braten will. Stichwort Rührei oder so. Ey Leute, das brennt da fest. Das ist einfach nur ein Elend. Ich weiß, dieses Aluminiumzeug, ne, sowas, dieses Oldschool-Zeug, das ist stylisch. Habe ich früher auch viel benutzt. Aber es ist Banane. Es ist wirklich Banane. Man kriegt es super schwer sauber. Es bleiben dann immer so blöde Flecken und so. Lasst es einfach. Kauft euch schön Weltraumtechnik. Kauft euch Teflon-beschichteten Kram. Und zwar so, dass man das sehr gut ineinander stapeln kann. Mein eigenes Setup, gebe ich hier mal preis, besteht aus einer Bratpfanne, einer Mini-Bratpfanne, die so groß ist wie ein Teller, und einem Plastikteller, wo das Ding genau reinpasst. Das heißt, ich habe dadurch kaum oder null, eigentlich null Platzverschwendung, weil es genau ineinander passt. Ich habe aber den Vorteil, dass ich mit dieser Pfanne eben sogar Eier machen kann, ich kann Fleisch da drin braten, ich kann da alles Mögliche drin machen. Nudel überbacken, Eintopf, keine Ahnung. Ich bin da auch manchmal ganz kreativ, überraschend. Aber ich muss da nicht mit meinem Besteck drin rumkratzen und mache die Beschichtung kaputt, habe dann Plastik im Teller, der passt da, das passt genau zueinander. Und dieser Plastikteller, dieser Napf, ist gleichzeitig die Isolation zwischen meiner Pfanne und meinem kleinen Topf, den ich noch habe. Denn der ist natürlich auch, also der würde ja sonst auf der Beschichtung rumreiben oder halt andersrum. Und das passt alles so wunderbar ineinander, sodass ich den Topf dann da reinstelle. Also erst die Pfanne, dann den Napf, also den Teller, den Plastikteller, dann den Topf. Und in den Topf mache ich den Griff, mache ich den Schwamm, mache ich meinen Becher, den ich noch habe. Ich habe einen Plastikbecher auch, damit da auch nichts gegeneinander kratzt irgendwie da drin. Dann kommt da der Deckel drauf. Ein Deckel ist sau wichtig, Leute. Vergesst euch nicht, einen Deckel zu kaufen. Unterschätzt das nicht. Deckel ist super wichtig, denn wenn ich Wasser kochen will, bringt der Deckel einfach unglaublich viel. Und das macht vom Platz dann auch nicht mehr viel aus. Der ist ja super dünn. Und der Vorteil, also ich kann natürlich auch einen Teller drauf machen, aber so habe ich natürlich mehr Möglichkeiten. So kann ich meinen Teller benutzen und gleichzeitig Wasser kochen oder irgendwas anderes aufkochen oder so. Und der Deckel zum Beispiel vom MSR ist so gemacht, dass er zum Beispiel eine Abflussmöglichkeit, also eine Ecke frei hat, wenn ich Spaghetti mache oder Nudeln oder so. Oder zum Eingießen von Wasser einfach. Super genial. Dazu habe ich so eine kleine Tasche, wo ich quasi meine ganze Bordküche drin habe. Da habe ich Besteck drin. Ich habe doppelt Besteck alles, weil irgendein Trottel sowieso immer was vergessen hat. Dem leicht das dann aus. Da habe ich ein Taschenmesser drin. Da habe ich ein Feuerzeug drin. Da habe ich ein paar Gewürze drin. Hier ein kleiner Tipp nochmal von mir. Erstens, reißt euch diese kostenlosen Salzdinger unter den Nagel, die man so manchmal mitnehmen kann. Bei McDonald's und Co. Immer wenn das irgendwo Pfeffer, Salz, so seht, nehmt mal so 1, 2, 3 mit. Tut keinem weh und ihr habt die dann wunderbar dabei immer. Zweiter Tipp, kennt ihr diese Salatmischung, diese Kräutermischung, die man so ins Salatdressing reinmachen kann? Da sind Kräutermischungen drin, die sind sehr flach verpackt, das sind ja nur so kleine Papierdinger und die sind meistens ausreichend und super geil, wenn ihr da so ein bisschen was raufstreut auf Salate, auf Fleischgerichte, selbst auf Kartoffeln oder keine Ahnung oder einfach nur auf Reis oder so. Super cool, geht so in die Richtung Kräuter der Provence oder so, also das kann man ja auch ein bisschen aussuchen, nimmt da eine schöne Kräutermischung in so einem Teil, knüllt ihr einfach immer wieder zu, nimmt immer so viel, wie ihr braucht, hält mindestens einen ganzen 3-wöchigen Trip. Super coole Geschichte, kann ich euch sehr empfehlen. Ein Klassiker bei uns auf Tour ist ja zum Beispiel Tomate mit Feta, am liebsten dieser Balkan-Feta, dieser weiche Schmiri-Miri-Feta, dazu eine klein gehackte Gurke, Gemüsegurke heißt es so, eine normale Gurke halt, und dazu einfach Salz, Pfeffer und Kräuter. Fertig ist die Lauge. Richtig, richtig lecker, richtig geil. Schön Vitamine. Sehr, sehr fein. Und ist übrigens auch der Filler bei unserem legendären Chivapchichi-Burger. Da kommt das auch mit rein, das Zeug. Ha, habe ich jetzt auch noch eingebracht hier an der Stelle. Dann habe ich da noch drin einen Suppenlöffel. Den würde ich, glaube ich, nicht mitnehmen, wenn ich alleine fahre. Den habe ich immer mit, weil ja, die Jungs sind immer froh, dass ich so einen Kram dabei habe. Einfach einen Suppenlöffel, um umzurühren, um auszuteilen damit. Und wenn ich austeile, Leute, ne, dann wird ausgeteilt. Ein Pfannenwender, alles so klappbar, auch von MSR, ne, auch hier der Hinweis, gibt auch andere tolle Marken. Sehr, sehr cool, sehr leicht und die MSR-Artikel sind halt immer ganz, ganz pfiffig gemacht. Der, zum Beispiel hat der Pfannenwender hat gleichzeitig so eine kleine Säge am Rand, wo man Sachen mit ein bisschen zerteilen kann noch und so. Ist ganz cool. Was habe ich noch dabei? Dann habe ich noch, sehr cool, da habe ich noch einen Würstchenspießer dabei, der ist ganz klein, nimmt kaum was weg. Den kann man, da kann man sich einen Stock holen und kann dann diesen Würstchenspießer einfach auf die Stockspitze klemmen und hat eine wunderbare Würstchenhalterung, um die dann einfach über ein offenes Feuer zu halten. Wenn ihr ein Lagerfeuer habt, kauft ihr einfach ein paar Würstchen ein, grillt ihr darüber, ist einfach ein geiler Snack, kann man machen. Großer, großer Tipp an der Stelle. Was habe ich da noch drin? Ich glaube, das war's so ziemlich, ne? Ja, ich glaube, mehr habe ich da nicht drin. Das ist meine Campingküche. Also Feuerzeug, habe ich schon gesagt? Feuerzeug habe ich dabei, aber für einen Kocher. Braucht ihr ja sowohl für Benzin als auch für einen Gaskocher. So, das ist so mein Camping-Equipment hinsichtlich der Camp-Küche. Die Frage, die alles entscheidende Frage ist jetzt, soll ich das überhaupt alles mitnehmen oder nicht? Ich habe es eben ja schon gespoilert. Ich würde sagen, also ich auch für mich auf jeden Fall, ich will unabhängig sein, ich will in der Lage sein, mir abends was zu kochen, mir morgens was zu kochen. Ich will mir nicht immer nur fertige Sachen holen. Ich will nicht immer nur in Restaurants gehen. Ist ja auch eine Preisfrage irgendwo. Aber ich denke, der Mix macht es, Leute. Ich würde immer so ein paar Backups dabei haben, so Camping, so hier, wie heißt es, also dieses Nassfutter, Hände weg, Leute, von diesem Trockenfutter, das ist wirklich nur zum Überleben gedacht, das schmeckt alles kacke, ich habe das alles schon probiert, was man so Campingläden kaufen kann, wisst ihr, dieses, das ist so, halt so, alles getrocknet, sind ordentlich Kalorien drin und so, damit man davon auch ein bisschen Power kriegt. Und da muss man das halt mit Wasser und so dann zum Laufen bringen. Es schmeckt alles kacke. Also wenn ihr da mal einen richtig guten Tipp habt, her damit. Ich habe noch keins gefunden und die Dinger sind echt teuer. Die kosten 7-8 Euro pro Portion, weil da einfach auch viel Power drin ist. Da ist auch viel Fleisch drin und so, viel Trockenfleisch und so. Wenn ihr da einen geilen Tipp habt, her damit. Ich fand die alle kacke bisher, diese Trekking-Geschichten. Großer Fan war ich ja immer schon von diesen Touratech Travel-Menüs. Wie heißt die nochmal? Adventure-Menüs heißt nie, genau. Gibt's aber nicht mehr. Ich habe aber ausgemacht, wo es die gibt. Das ist ein tschechischer Hersteller und die sind so lecker. Und zwar, das schmeckt wirklich so, als hätte Oma das gestern gekocht und dann einen Beutel gemacht und verschweißt. Ihr macht das nur in euren Topf und macht das warm und es schmeckt super geil. Also gerade so diese Gulaschgerichte, diese Suppengerichte, auch vegetarische Gerichte, diese Manschgerichte, ne, die so richtig schmierig sind. Sehr, sehr gut, sehr große Empfehlung. Davon würde ich einfach immer eine Handvoll dabei haben. Die kann man ja auch unterwegs wieder kaufen. Es gibt die auch so im Supermarkt. Muss man ein bisschen rausfinden. Diese Knorr-Dinger finde ich nicht so gut. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Es gibt aber ein paar gute. Und das kann ich euch schon empfehlen. Das schmeckt lecker. Und das kann man halt machen, wenn man zum Beispiel Situation, ist gar nicht mal so konstruiert, ist mir schon öfter passiert. Ihr campt wild und kommt nicht mehr an den Supermarkt vorbei, habt das noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass ihr einen coolen Zeltplatz findet und wollte einfach bleiben und so, da ist man froh, dass man noch 1-2 Liter Wasser dabei hat und dass man vor allem was zu essen dabei hat und dass man einfach dann diese Menüs hat, die halten sich ewig, die kann ich halt, ich brauche nur einen Kocher und einen Topf, um die warm zu machen. Es gibt sogar noch Heatpacks dafür, dann brauche ich noch nicht mal das. Wir haben jetzt mit Heatpacks ein bisschen experimentiert, letztes Jahr im Baltikum, unter anderem auch auf der Fähre. Ich meine, wir konnten ja nicht mit Flamme kochen da. Notalarm losgegangen wegen Feuer. Haben wir diese Heatpacks gehabt von der NATO. Shoutouts nochmal an unseren lieben Kontakt, an Alex für die Packs. Das war sehr, sehr cool. Hätte ich gerne nochmal. Ist auch übrigens viel, aber ich kann euch gar nicht so empfehlen, die zu kaufen. Wisst ihr, weil da ist auch so viel Kram drin, den man nicht ständig braucht. Also da ist halt alles immer noch mal drin. So da jedes Mal neues Besteck, Plastikbesteck, jedes Mal neues Zeug zum Anzünden, jedes Mal neues dies, das und so. Das war schon ganz schön viel Müll, ne, was da drin ist. Da frage ich mich ja wirklich, Leute, ey, wenn da 80.000 Soldaten stationiert sind irgendwo, ey, was kommt denn da an Müll zusammen? Ist ja unfassbar. Aber das Essen selbst war lecker. Das kann ich wirklich empfehlen. Allein schon diese Cracker mit der Käsecreme, ey. Mega, mega gut. Und es gab coole Sachen. Man merkt auch zum Teil, dass es echt auch für Amis gemacht ist. Wir hatten auch amerikanische Packs, die dann auch teilweise hier so Mexican Food hat. Und es war wirklich, wirklich geil. Wirklich lecker. Also sowas würde ich immer dabei haben. So fertige Sachen. Wer da wirklich ernst Interesse hat und vor der Reise steht, kann mich nochmal anschreiben. Ich muss den Link mal raussuchen mit diesen tschechischen Dingern. Die kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Diese ehemaligen Touratech Adventure Menus. Gibt's aber auch bestimmt hier so. Also im Supermarkt jetzt nicht unbedingt. Die sind meiner Erfahrung nach, habe ich auch noch kein richtig gutes empfunden. Ich habe mir mal in Rumänien eine Roulade mit Rotkohl reingeknallt von Knorr oder so, oder von, wie heißt der, Osman oder keine Ahnung oder so. Er war so mittel. Da gibt's echt leckere Sachen. Hat halt alles so ein bisschen Festivalcharakter dann, ne? Aber liebe ich auch, finde ich auch gut. Schmeckt ja eh fast alles nach so einem anstrengenden Tag und da freut man sich einfach, dass man was dabei hat und immer unabhängig ist. Deswegen, also ich würde auf jeden Fall eine Feldküche dabei haben. Ich würde es aufs Minimalste würde ich es reduzieren, so dass man wirklich das Nötigste hat. Ich würde da auch nochmal bei mir alles nochmal durchgehen, was ich wirklich brauche, weil es einfach viel Platz wegnimmt, ne? Also es nimmt bei mir sicherlich ein Viertel Koffer weg, der ganze Scheiß. Und mindestens. Und das ist schon heavy. Das ist schon heavy. Wenn wir mit mehreren Leuten unterwegs sind, haben wir natürlich auch noch einen Tisch mit. Also das ist eine Platte einfach, die genauso groß ist wie ein Koffer. Die stellt man an den Rand des Koffers. Das nimmt quasi, ja, das nimmt 1,5 Millimeter vom Koffer weg. Das ist nicht der Rede wert. Passt leider in meinen Koffer jetzt nicht mehr rein. Müsste ich nochmal zuschneiden. Das ist ein bisschen doof. Nimmt der Jay gerade immer mit für mich. Oder der Johnny. Dankeschön dafür an der Stelle. Ja, Leute, das war's für heute. Wir haben ein bisschen geredet über Benzin. Wir haben ein bisschen geredet über Essen unterwegs auf der Weltreise. Schön, dass wir da mal ein bisschen weiter geredet haben. Ich möchte ja spätestens in 1,5 Jahren losfahren. Bis dahin müssen wir alles besprochen haben. Ich freue mich, wenn es dann so richtig losgeht, wenn wir wirklich die Route planen und überlegen gemeinsam, wo würden wir langfahren? Wie ist eigentlich die Situation der Welt gerade? Was sollte man machen? Ja, im Moment ist die Situation so, dass gar nichts geht. Scheiße, ey. Aber das wird ja wieder besser. Das wird ja wieder besser, Leute. Ich freue mich drauf, dass einige von euch kommen werden zu unserem Event am 7. Wäre fein, wenn ihr einfach mal reinschaut. Besorgt euch Discord. Schaut hier rein bei Patreon, wie der Link ist. Ich werde das wohl nicht Passwort schützen, sondern es wird wohl nur erreichbar sein über die Seite selber. Müsst auf den Link klicken dann. Fein, fein. Schreibt mir gerne hier zu dem Tagebucheintrag, was euch noch so einfällt zu den Themen. Und ob ihr vielleicht eine ganz andere Meinung habt, interessiert mich auch immer. Oder ob ihr der gleichen Meinung seid wie ich. Oder ob ihr irgendwas ausprobiert habt und gemerkt habt. Vor allem was Essen angeht, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Steph, schreibt mal, wie das ist mit der T7. Sehr spannend. Und dann hören wir uns sehr bald wieder. Ich freue mich schon drauf. Das war euer Howie. Howie Hausen aus der Bärenhöhle live. Ciao, Kakao. Tschüssli. Müsli. Bis bald. Und schön sauber bleiben, ne?